Es gibt eine einzige Partei, die hat in ihrem Parteiprogramm, also nicht Wahlprogramm, im Parteiprogramm, auf Punkt 1, erste Seite, die direkte Demokratie stehen.
Welchen?
Das ist die AfD.
Wir sind jetzt gerade in dieser multipolaren Welt. Wir sehen ja mehr Protektionismus und einen Paradigmenwechsel in jeglicher Hinsicht. Vielleicht werden wir ja auch abgeschüttet sein zu den USA.
Wenn, passiert es aus Ostdeutschland heraus. Da leben noch genügend Leute, die die Hässlichkeit des Sozialismus miterlebt haben.
Ich habe ja viele Freunde, die im Bundestag sitzen, die sagen, du magst dir nicht ausmalen, was passiert, wenn du abweichig abstimmst.
Also da richtig unser Grundgesetz geändert haben, uns richtig hurtig zur Sache ging und gestritten hat und der hat mit der AfD zusammen, geht ja gar nicht. Und so, und da gab es am Abend eine Feier auf ein Gläschen mit Armin Laschet und da waren die Grünen dann mit und waren alle zusammen.
Herzlich willkommen bei einer neuen spannenden Folge. Marc spricht mit, heute Horst Lüning. Hallo.
Hallo, schön, dass ich da sein darf.
Sehr, sehr gerne. Du bist einer der meistgefragtesten Gäste natürlich, nicht nur bei mir auf dem Kanal, auch auf vielen anderen Kanälen. Und wir hatten am Wochenende ja das Event, Marc lädt ein. Wie hat es dir gefallen?
Super. Ganz tolle Leute. Dann zuerst mit den VIP-Gästen. Da kommt man natürlich direkte Gespräche mit denen führen. Die waren auch sehr erfreut, dass man das machen konnte. Und dann nachher zwischen den Vorträgen das Bad in der Menge. Also das war schon toll, wenn man das so alles kennengelernt. Es ging schon los, als ich am Supercharger das Auto geladen habt, kam schon eine Frau mit ihrem Sohn an und sagte, ah, sie sind auch auf dem Weg dahin.
Ernsthaft?
Haben wir nachher noch wieder
genial
getroffen.
War genial. Schön. Ja. Ja, ich habe dich gesehen, immer so Menschentrauben um dich herum. Wie gehst du damit um? Fühlt man sich da ein bisschen geschmeichelt? Ist es schon so ein bisschen Ruhm und Prominenz oder?
Es ist komisch, weil man sitzt ja normalerweise hier vor dieser schwarzen Linse und sieht dann irgendwelche Zahlen laufen, wie viel dazu gucken. Und wenn man dann mal draußen ist und hat dann da die 750 Leute im Publikum, dann merkt man schon, aha, und wenn dann die Leute einen auch noch kennen, dass man nicht einen Vortragenden unter allen ist, sondern dass man gekannt wird, das tut dann gut, dass man also die ganze Zeit, die man im einsamen Kämmerlein dreht, dass man dann da gesehen wird, ne? Und dass dann die Leute Rückfragen haben, Lob haben. Wir haben auch Kritik, muss man annehmen, ist schön.
Ja. Nee, tatsächlich, also das kenne ich tatsächlich. Man weiß ja nie, wen erreicht man eigentlich? Wer sind eigentlich meine Zuschauer? Und dann stehen sie auf einmal physisch vor einem und dann ist ja alles dabei, durch die ganze, also ein Querschnitt durch die ganze Gesellschaft, vom Apothekerart bis zum Fließbandarbeiter. Und was aber schön ist, man hat ja gesehen, die waren so glücklich, dich zu sehen und waren so happy und haben mich auch gefragt, ja, kann ich denn mal mit ihm reden und so? Und muss ich ihn jetzt siezen oder duzen? Und also die waren echt so, weißt du, so ein bisschen so, oh. Und es ist ja ganz schön, dass man dann auch mal mit denen in Kontakt tritt. Also dahingehend, ja, waren tolles Event, ist halt auch immer noch nach. Ich bin auch immer noch ein bisschen verschlafen, weil es war auch wirklich anstrengend, aber wir hatten sehr, sehr viel Spaß. Wenn ihr auch mal dabei sein wollt, Newsletter eintragen und es war auch super schnell ausverkauft, was mich natürlich auch sehr glücklich macht.
Nächstes Jahr dann 1000.
Ja, genau, auf jeden Fall. Das kriegen wir hin. Wir hätten viel mehr Tickets verkaufen können und werden wir machen. Wir möchten es aber auch ein bisschen familiär halten, weil die Stimmung ist ja dementsprechend auch einzigartig wie bei anderen Events, genau. Heute möchte ich mit dir mal über Elektroautos sprechen, weil ich weiß, und du hast mich zum allerersten Mal, ich glaube schon vor 5 oder 6 oder 7 Jahren, bei dir im Tesla mitgenommen. Und ich war ja immer ein bisschen skeptisch und so, ne? Da sitzt du auf dieser Batterie und dann brennt irgendwie die Batterie und so weiter und wird sie nicht durchsetzen, hatte keinen Bock lange zu warten. Aber jetzt habe ich tatsächlich einen Tesla mir gekauft, um Elon Musk und Tesla zu unterstützen. Das heißt, ich mache den Aufkleber drauf. Ich habe den Tesla gekauft, nachdem Elon Musk verrückt geworden ist. Ja, und ich muss tatsächlich sagen, ich bin den neuen Y gefahren. Ich war wirklich sehr, sehr angetan. Und du fährst es schon seit Jahren, hast zig Modelle schon besessen, hast die getestet. Ich glaube, du bist auch einer der erfolgreichsten Affiliate-Promoter von Tesla. Jetzt aber mal Hand aufs Herz, du bist ja auch dementsprechend, hast du eine Affinität zu E-Mobilität und zu Naturwissenschaften, aber ist E-Mobilität eine Brückentechnologie oder der Durchbruch? Also wie siehst du das?
Also langfristig wird es die E-Mobilität sein und zwar zunächst jetzt mit den Lithium-Ionen-Akkus, später dann die Natrium-Akkus und ganz spät in einigen Jahrzehnten dann die Kondensatortechnik, wo also praktisch dann nicht mehr mit Ionen gespeichert wird, sondern mit elektrischer Ladung, so wie im früheren Transistorradio die kleinen Kondensatoren. Mhm. Die gibt es jetzt als Supercaps, sind aber noch ein Faktor 10 schwächer als die Batterien. Aber die werden dann kommen, wir werden technisch besser werden, wir kommen da weiter. Die einzige Geschichte, weshalb das kommt, ist, weil so ein Elektroauto vollkommen simpel ist. So eine Batterie stellt der Roboter auf der Taktstraße her. Da ist nichts drin. Die Dinge halten länger als ein Turbolader in einem Auto. Mittlerweile kosten sie auch fast nichts mehr. Eine neue Batterie jetzt für dein Model Y, wenn die mal kaputt gehen sollte, liegt jetzt bei unter 10.000. Früher kosten die 20.000 und 30.000. Also die Preise stürzen gewaltig ab. Und einfach der Energieverbrauch ist geringer. Wenn man jetzt andere Länder sich anschaut, wie Norwegen, wo der Strompreis halt bei einem Drittel von uns liegt, wenn überhaupt, und dann ist das Autofahren konkurrenzlos günstig mit Strom. Und nur bei uns, wo der Strompreis so künstlich, so extrem angehoben wurde, fährt sich das halt bei uns jetzt immer noch günstiger als ein Diesel, aber nicht so viel günstiger als der Diesel. So dass also der höhere Anschaffungspreis momentan noch übel ist. Schaut man sich jetzt so chinesische Autos an. Die sind, ich habe einen Probe gefahren für einen Monat, den hatte ich mir geliehen gegen Geld. Das ist mein erstes Video, was jetzt wahrscheinlich auf meinem Kanal 1 Million Aufrufe kriegen wird, ein BYD. Und die kosteten bei uns, ich weiß nicht, 42.000. Und ein Zuseher hat mir aus Thailand geschrieben, hat gesagt, er hat ihn für 20.000 gekauft. Ne? Und unser EU fällt natürlich nichts anderes ein, als Importzölle gegen dieses Dumping zu machen. Aber ist das jetzt Dumping oder sind das einfach nur große Zahlen? Ist das Economy of Scales, dass sie wirklich so billig werden? Ich sag einfach ja. Das ist Economy of Scales. Und wir können uns jetzt mit Zöllen natürlich... Oh, Zölle sind böse, wenn der Herr Trump das macht. Wenn wir das machen, sind Zölle gut.
Ja, gut,
ne?
Ja, klar.
Wir haben nur die Zölle gegenüber China. Und unsere Automobilhersteller, die haben sich gleich von den Batterien ferngehalten und sagen, wir kaufen gleich in China. Das heißt, im Mercedes sind die chinesischen Batterien drin, im BMW sind die chinesischen Batterien drin. Also das ist so. Und das ist halt, weil es energetisch so günstig ist. Jetzt müssen nur die Stückzahlen steigen auf Millionen. Und dann werden die Elektroautos natürlich billiger als die Verbrenner. Und überall liegt Strom bei uns. Man kann überall laden. Wir haben überall Strom. Bloß, wenn die Politik alle Kraftwerke abschaltet, geht's halt nicht.
Dann geht's halt nicht, ja. Dann haben wir ein Problem.
So. Und jetzt gehen sie hin auf der einen Seite, schalten die Kraftwerke ab. Die Elektroautos haben keinen Strom. Und dann verbietet man den Verbrennungsmotor. Dann macht man 15 Minuten Stätte. Und dann gehen wir alle zu Fuß und mit dem Lastenrad. Ein Lastenrad kostet heute 6.000, 7.000 Euro. Kriegst einen guten Gebrauchten für.
Ne? Wahnsinn.
Also es ist ein Weg ins Desaster mit Ansage. Ne?
In die Dystopie von George Orwell eigentlich. Ne? Ja. Eine komplette kommunistische Planwirtschaft. Jetzt hast du BYD schon erwähnt. Ist Tesla immer noch State of the Art? Haben die immer noch die Technologieführerschaft inne? Und würdest du auch wechseln? Findest du BYD oder andere Modelle besser?
Also ich würde nicht wechseln. Und zwar aus einem ganz, ganz anderen Grund. Man weiß nicht, wie die... das sich global entwickelt.
Ja.
Und da heißt immer, ja, die Chinesen, die rosten und dann gehen die kaputt und so weiter und so fort. Sage ich nein, denn unsere Hersteller, sei es Mercedes, BMW, Volkswagen, alle produzieren in China und haben die gedrahtzt, bis die Autoteile alle gut sind. Und zwar perfekt. Und jetzt auf einmal wundern wir uns, dass sie perfekte Autos bauen.
Ja,
ist kein Wunder. Ne? Wir waren die Lehrmeister und jetzt können sie es. Ne? Mhm. So, also das heißt, dort kommen hervorragende Autos und dieser BYD war, also sie hat die Tür zugemacht, das war Mercedes-Klang. Also
echt?
Das war
ganz satt.
Satt. Und Fahrwerk bequem und also ein tolles Auto. Ganz kleine negative Dinge, ein bisschen Antrieb, also Frontantrieb, und wenn man in der Kurve stark eingeschlagen hat, dann hat man ein bisschen den Antrieb gespürt. Also es war noch nicht so super perfekt.
Lautstärke im Auto? Und,
toll niedrig.
Echt?
Richtig schön.
Weil das war ein Problem bei dem letzten Y-Modell, fand ich. Das bin ich gefahren, das erste, und es war relativ laut, sobald du über 100 km/h warst. Da kriegst du ja irgendwie Ohrendröhnen.
Und das Neue ist natürlich jetzt super. Ne?
Ja.
So, und ich glaube aber, dass wir uns immer mehr deglobalisieren, immer mehr abschotten. Und wenn man dann so ein BYD fährt und dann in, ich sag mal, 4, 5 Jahren Ersatzteil haben will, ob du das kriegst, wenn die Grenzen zu sind, ich weiß es nicht. Ne?
Aber da, wir sind ja jetzt gerade in dieser multipolaren Welt. Wir sehen ja mehr Protektionismus und einen Paradigmenwechsel in jeglicher Hinsicht. Vielleicht werden wir ja auch abgeschottet sein zu den USA. Ne? Also wenn Trump weiter so macht, beziehungsweise Elon Musk und oder halt die nächste Regierung auch Trump heißt, vielleicht ist dann eine Tochter oder ein Sohn dran und wir immer mehr gegen die USA schießen, kann es ja gut sein, dass wir vielleicht keine Tesla-Teile mehr bekommen.
Wir haben ein Tesla-Werk im Land.
Ja, wer weiß, uns enteignet. Frau Reichenick kann dann irgendwie sagen, auf die Barrikaden.
Aber wenn es so ist, dann brauchst du auch keinen Mercedes mehr fahren. Ne?
Dann Fahrrad fahren, du hast vorhin gesagt, 15 Minuten.
Ja, genau. So, also dann ist aber egal, ob sie dich mit deinem BYD oder, deinem Tesla oder deinem Mercedes enteignet.
Also ich glaube, momentan ist nichts mehr sicher in Zeiten wie diesen. Ja. Also ich bin ja, du bist ja auch ein Kind der Friedensdividende. Ich bin ja unendlich dankbar, dass wir diese Zeit miterleben dürfen, diese epochalen Zeitenwende, die wir gerade sehen. Und jetzt sehen wir ja auch, dass Elon Musk eigentlich, seitdem er politisch wurde, eine Art massives Bashing erlebt. Nicht nur er persönlich, sondern auch die Tesla-Filialen werden angegriffen, werden besetzt, werden gestürmt. Es gibt diese Diskreditierung. Teilweise werden Teslas zerkratzt oder sogar in Brand gesetzt von irgendwelchen Fanatikern. Und ja, dann habe ich ja vorhin erzählt, es gibt viele Tesla-Besitzer, die einen Aufkleber drauf machen als Schutzbehauptung. Ich habe den gekauft, als Elon Musk noch normal war und Vogue und links und so weiter. Was meinst du, also wird die politische Arbeit von Elon Musk und die Unterstützung von Trump oder auch im Doge-Ministerium, ne, übrigens, wer auch Doge gut findet, darf gerne mal im Webshop gucken, haben wir jetzt ganz neu eingeführt, erstmalig, mit Erlaubnis übrigens von der Trump-Administration, ganz wichtig zu wissen. Wird es Tesla schaden, diese Arbeit von Elon Musk?
Die Welt ist im Wandel. Inflation, Krieg, Schulden und Zentralbanken, die immer mehr Geld drucken müssen, um das Finanzsystem zu stabilisieren und am Laufen zu halten. Dein Vermögen steht unter Beschuss. Und nie war es wichtiger, dass du dein erspartes und hart erarbeitetes Geld noch heute in Sicherheit bringst. Ich bin Marc Friedrich, Bestsellerautor, Finanzexperte und Gründer des Friedrich Reports. Zusammen mit meinem Team liefere ich dir unabhängige, tiefgreifende Analysen zu Rohstoffen, Edelmetallen, Makrotrends, Aktien und natürlich auch Bitcoin. Im Friedrich Report finden wir Investmentchancen, die andere übersehen. Unsere Analysen beginnen auf der Makroebene und gehen über die Fundamentalanalyse hin zur Charttechnik. Und das Beste, für weniger als 1 Euro am Tag kannst du auch Teil des Friedrich Reports werden. Also, schau heute noch vorbei unter friedrich.report. Den Link findest du wie immer direkt unten in den Shownotes. Und jetzt viel Spaß mit dem heutigen Video.
Da möchte ich mal ein bisschen weiter ausholen. Bitte, bitte. Meinen ersten Tesla habe ich 2013 gekauft. Und da habe ich auch Elon Musk in München, in der kleinen Halle, dort mit 4 Hebebühnen, stand er da auf der Bühne, stand direkt davor, konnte man mit ihm auch reden. Das war also alles sehr hemdsärmelig. Und da habe ich mitbekommen, dass er jetzt, sagen wir mal, sehr physikalisch, ingenieurtechnisch denkt. Und der Öko-Charakter war natürlich da, war aber nicht dominant.
Ja.
Also für mich war Tesla immer die technisch überlegene Firma und nicht der Vorreiter vom CO2-Sparen und. Ne? So, das kam später dann, als die Welle hochschwappte, ging Tesla da mit und die Leute sprangen damit auf. Aber der Hintergrund war, die moderne Technik und die gesamte Mobilität umzustellen. So, und das war er der Erste und drum ist seine Firma im Prinzip auch führend. Und die Welt tickt mittlerweile anders als wir Deutsche. Ich sehe also uns Deutsche als Geisterfahrer auf der Autobahn. Wenn ich mir anschaue nach Italien, wenn ich mir anschaue nach Polen, wenn ich anschaue nach Ungarn, nach USA natürlich. Das ist schon komisch, wie wir uns anders verhalten. Niederlande jetzt auch und Belgien auch. Also das wechselt gerade so. Und in USA ist man hingegangen, hat gesagt, wenn sie also hier unsere Teslas anstecken und so, dann ist das ein interner terroristischer Akt. Den ersten haben sie schon kassiert. Anklage 20 Jahre Terrorismus. Das heißt, du machst eine politische Aussage, steckst da Supercharger an oder so ein Autohaus und dafür kriegst du 20 Jahre. 20 Jahre deines Lebens weg.
Wow.
Ja. So, sollte man sich überlegen. Bei uns gibt's ja so einen schönen Spruch, vorm Recht sind alle Menschen gleich. Aber vor dem Unrecht sind die Menschen nicht gleich. Der eine macht Unrecht und kommt davon. Und der andere macht Unrecht und kriegt 7 Monate Knast.
Auf Bewährung.
Ne? Ja. Auf Bewährung. Ja. So. Das heißt, im Unrecht sind die Menschen nicht gleich, im Recht sind die Menschen gleich. Und jetzt wird es also schwierig, wie man bei uns solche Leute und solche Dinge durchgehen lässt. Es gab da so Ansätze mit Friday for Future in Bayern, dass die also richtig einen kriegen. Was daraus jetzt wird, weiß ich nicht. Und ich sehe es schon als gefährlich an, dass sich, wenn sich Länder, sagen wir mal, aus der Freiheit verabschieden, dass sie sagen, wenn ich hier einen Strommasten anstecke oder ein Umschwangwerk in Grünheide kaputt mache, dann ist das halt so passiert und dann kriegt er eine Ordnungswidrigkeit, nein, kriegt er eine milde Strafe und dann war's das. Und das sehe ich also als sehr, sehr schwierig an. Das sieht nämlich dann so aus, als ob Politik Unrecht toleriert. Ne? Gut, wir haben Gewaltenteilung, das heißt, die Richter verurteilen.
Ja.
Aber wir haben auf der anderen Seite auch die Staatsanwälte, die ja weisungsgebunden zum Ministerium sind. Das dürfte ja auch der Fall sein, warum Cum-Ex nicht so weit gekommen ist. Die Dame, den Namen vergesse ich immer, die Staatsanwältin, die da irgendwann hingeschmissen hat, weil man ihr so viel
Ressourcen abgezogen hat.
Und, ja, so, dass dann am Ende dabei nichts rausgekommen ist oder rauskommen kann. Und genau das passiert mit unserer Regierung, dass sie Dinge, die einem linksgrünen Zeitgeist entsprechen, mehr oder weniger toleriert. Und die kleinste Abweichung in die andere Richtung wird schwierig. Ne? Jetzt muss ich natürlich sagen, jetzt hat man also dieses Brandenburg, in dem Grünheide liegt, in dem das Tesla-Werk ist. Und dort sind jetzt über 10.000 Arbeitsplätze entstanden.
Wow.
Und wenn man jetzt den Herrn dort vergrault, dann fällt das nächste Bundesland in Deutschland an die Rechten. Ne? Und dann kannst du bald irgendwann wieder die Mauer aufbauen, um dann Westdeutschland vor dem Rechten zu schützen. Ne? Also das wird dann schwierig. Deshalb glaube ich, wird man Tesla Probleme machen, aber dass man sie tatsächlich sperren wird, glaube ich nicht. Ich kann mir aber vorstellen, dass Tesla irgendwann sagt, okay, Europa ist verloren und wir ziehen unsere Maschinen ab. Das ist das Teure und das Werk, ja mei.
Ja, ich finde es ja sowieso eigentlich absurd, dass praktisch Elon Musk dafür angegriffen wird, dass er Korruption, Filz, Vetternwirtschaft aufdeckt und Steuergelder einspart. Das macht ja gar keinen Sinn.
Doch, das heißt, macht Sinn.
Wieso?
Wir haben eine Volkswirtschaft, in der Leute Wohlstand erschaffen und Leute davon profitieren. So, und wer am lautesten schreit, ist der, der am meisten profitiert.
Mhm.
So, das heißt also, dort, wo jetzt Dinge unterbrochen werden, dort floss das Geld hin.
Klar. Ja, also NGOs, Politiker, Beamte.
Near Government Organizations.
NGOs. Ja, ja, also es hat ja schöne Beispiele gebracht, wie viel Geld verblödet wurde, zum Beispiel Softwarelizenzen in Behörden.
Die nicht genutzt wurden.
Die nicht genutzt wurden, ja, wo jedes Jahr neue gekauft worden sind oder
Die Berater.
Genau, die Berater.
Jetzt hört man schon bei wie ist das, Accenture hat gesagt, sie müssen jetzt schon Leute entlassen, und zwar ein paar Tausend, die nur Regierung beraten haben.
Ja,
ne?
Ja.
Guck dir an, unser Verteidigungsministerium wurde für 700 so viel Millionen beraten, als Frau von der Leyen dort Verteidigungsministerin war. Und was ist aus der Armee geworden oder aus dem Militär geworden? Nichts. Ne?
Also die Einzigen, die profitiert haben, war die Beratungsfirma, wo auch noch ihr Sohn unter anderem mitgearbeitet hat. Also es hat alles ein Geschmäckle. Aber natürlich, du hast vollkommen recht, die Demokraten, die sich sozusagen ihre Wählerschaft erkauft hat, beziehungsweise die Beamte versorgt haben, Parteisoldaten versorgt haben, die jammern jetzt, weil Beamte werden entlassen, Behörden werden ganz gestrichen wie in Argentinien mit Afuera. Bräuchten wir ein Doge-Ministerium nicht auch eigentlich de facto in Deutschland?
Ja, also es ist ja kein richtiges Ministerium, sondern nur ein Department.
Ja.
Das heißt, es ist so eine Abteilung, die das macht. Und eigentlich müssten wir so etwas haben. Und wir hätten ja so etwas auch. Und zwar mit dem Bundesrechnungshof. Bloß der Bundesrechnungshof hat keine Aktionsmöglichkeit. Mhm. Der kann darauf hinweisen, der macht dann sein Buch, seinen Bericht und sagt, hier ist Geld verschwendet, da ist Geld verschwendet.
Aber jedes Jahr.
Ja, kommt jedes Jahr.
Immer wieder passiert nichts. Keine Konsequenzen.
Ne? Keine Konsequenzen. Das heißt, man müsste dort Möglichkeit für Konsequenzen haben. Und da liegt es nun hauptsächlich daran, dass es bei uns in der Gesellschaft, nein, in unserem politischen System an der Gewaltenteilung wirklich fehlt. Und ich habe mein neues Buch geschrieben, Politik für Wähler, dass ich jetzt, ich dachte, oh Mensch, jetzt kommt es zu spät, die Wahl ist vorbei und so. Ich habe da im Januar angefangen zu schreiben und jetzt auf einmal merke ich, es wird ja immer wichtiger und das Buch kommt gerade zum richtigen Moment. Heute früh im Auto habe ich gehört, dass Herr Merz seinen ersten Wahlgang zum Kanzler verloren hat. Also oder nicht erfolgreich war. Also vielleicht kommt es zu Neuwahlen, dann ist dieses Buch besonders wichtig. Und es geht dort in erster Stelle um die Gewaltenteilung, die bei uns faktisch nicht vorhanden ist. Wir haben also drei Gewalten. Die Legislative, also das Parlament, was die Gesetze macht. Dann die Exekutive, die die ganze Sache exekutiert, ausführt. Und dann als drittes die Judikative, die Rechtsprechung, die dann als Gericht darüber macht.
Ja.
So, jetzt haben wir also zum Beispiel die Staatsanwaltschaft, die Anklage erhebt gegen irgendetwas, dies aber dem Minister unterstellt. So, der Minister ist Exekutive, und jetzt greifen die da schon in die Rechtsprechung mit ein. Das heißt, wenn der Staatsanwalt sagt, es kommt nicht zur Anklage, dann kommt es nicht zur Anklage. Da muss man einen Privatprozess führen, aber vom Staat her kommt es nicht. Dann ist interessant, dass im Prinzip die obersten Richter, dass die alle ein Parteibuch haben. Ich glaube sogar, ich habe letztlich gelesen, ich glaube sogar ohne Ausnahmen, ich habe da mir mehrere angeschaut im Bundesverfassungsgericht, die meisten kommen über die Parteien rein. Und wie passiert das nun? Es gibt einen Richterwahlausschuss. Und dieser Richterwahlausschuss bestimmt dann, wer oberster Richter wird. Und dieser Richterwahlausschuss darf nur Richter benennen, die vom Justizminister vorgeschlagen werden. So, wieder aus der Exekutive. Und in der Exekutive stecken nur die Leute drin, die von den Parteien, vom Parteipräsidium in die Exekutive hineinkommen. Und das Tollste war Johanna Kotar, mit der hatte ich mich ja unterhalten bei Mark Late ein, bei dir. Die erzählte mir, wenn es dann bei der Abstimmung knapp wird, dann laufen sie oben aus der Regierungsbank raus, unten an die Wahlurne und wählen mit. Die sind Exekutive, eigentlich getrennt, eigentlich Gewaltenteilung. Das gehen die runter und stimmen über ihr eigenes, über eigene Politik mit ab. Das geht doch in den Kurzschluss. Und wo man jetzt hinschaut, zum Beispiel, es gab den stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden der Union, den Herrn Habart, den Herrn Dr. Habart, 2018. Und der wurde dann, der ist promovierter Rechtsanwalt, Wirtschaftskanzlei, und der wurde dann über den Richterwahlausschuss ins Bundesverfassungsgericht, erster Senat, hineingewählt. Dann wurde er von seiner Alma Mater von Heidelberg, wurde er zum Professor berufen. Und dann, nach 2 Jahren, wurde Professor Dr. Habart zum Vorsitzenden des Bundesverfassungsgerichts, ohne einen Tag Richteramt ausgeübt zu haben.
Absurd.
So, haben wir jetzt da drin. Ja. Und jetzt gibt's, das ist die Drehtür von der Politik in diese Judikative hinein. Und jetzt gibt's von der Judikative aus aber auch wieder einen Weg zurück in die Politik. Jetzt hat man schon gehört, ins Bundeskanzleramt soll jetzt ein Rechtsanwalt kommen, der am Bundesgerichtshof war. Es geht die Drehtür in die andere Richtung, vom Bundesgerichtshof geht es zurück in die Politik. Und so werden diese gesamten, die gesamte Gewaltenteilung wird unterlaufen, dass wir praktisch nur noch ein gesamtes System haben, was von Parteien beherrscht wird und innerhalb der Parteien nur ein kleiner Kreis. So wurde zum Beispiel der Koalitionsvertrag innerhalb der Union von nicht gesamten Unionsmitgliedern verabschiedet, Parteimitgliedern verabschiedet, sondern von einem kleinen Teil Präsidium plus ein paar, ich glaube, es waren nicht mal 100. Die haben dann gesagt, ja, geht in Ordnung. Ne? So, also das heißt, auch hier vom Volk Gewaltenteilung,
gibt's nicht.
Direkte Demokratie.
Aber das sehen wir auch bei der vierten Säule der Gewaltenteilung bei den Medien, bei der Presse. Ja, weil da gibt es auch eine rotierende Drehtür eigentlich, dass immer wieder diese Pressesprecher unter anderem aus den Medien kommen. Egal, ob es an Herrn Seibert war vom ZDF, der bei Frau Merkel war, oder jetzt auch ganz aktuelle Beispiele, dass der ehemalige Medienvertreter der SZ, der Süddeutschen Zeitung oder auch anderer Medien auf einmal dann bei den Grünen sitzen, bei der SPD sitzen und da den Pressesprecher mimen. Also wo ist da noch die Unabhängigkeit? Wenn man auch sieht, man sieht auch Fotos auf X zum Beispiel, dass Melanie Amann mit Ricarda Lang und mit anderen Politikerinnen und Kolleginnen der Pressezunft irgendwie ein schönes Abendessen zelebrieren. Also da hört sie eigentlich auf.
Ja, also für mich war es so, als sie da richtig unser Grundgesetz geändert haben, uns richtig hurtig zur Sache gegen man gestritten hat und der mit der AfD zusammen geht ja gar nicht. Und so, und da gab es am Abend eine Feier auf ein Gläschen mit Armin Laschet. Und da waren die Grünen dann mit und waren alle zusammen.
Alle,
ne?
Zusammen.
So, also das heißt, wir sehen hier ein politisches Schauspiel mit den Akteuren. Jetzt kann man natürlich sagen, die können sich ja verstehen, aber in der Sache wären sie hart. Wenn man aber anschaut, so hart sind sie in der Sache nicht. Denn jetzt haben sie dann gemeinsam das Grundgesetz geändert, aus meiner persönlichen Sicht zum Nachteil von uns, weil das der Sargnagel für den Euro ist. Wenn wir unsere Bonität verlieren, geht der Euro über den Jordan
und ist die
vorbei. Und die EU gleich mit. Dass dort also diese Leute dann glauben, sie würden in diesen ganzen Wirren oder nach diesen Wirren hinten wieder oben auf rauskommen. Das glaube ich jetzt nicht. Ist halt ein bisschen kurzsichtig. Das heißt, sie entscheiden eigentlich nicht selbst, sondern werden selbst als Parteiobere an unsichtbaren Leinen geführt. Wie kann das funktionieren? Nun, das kann funktionieren über supranationale Vereinigungen, Weltbank, Währungsfonds, USZE,
Transatlantische Brücke,
also mehr, weniger offizielle und hochoffizielle über UNO. Ein so ein Ding zum Beispiel jetzt als UNO-Vollversammlungspräsidentin wird der Frau Baerbock gehandelt.
Absurd, ja.
Und interessant an dieser Stelle ist, es war eine hochrangige Diplomatin.
Aus Deutschland sogar.
Frau Schmidt, glaube ich, hieß sie. Mhm.
Ja, Elke oder Heike Schmidt, ja.
Genau. War da gesetzt, dass sie das werden sollte. Und
hochrenommiert, ja, akzeptiert.
Und jetzt muss man natürlich sagen, weshalb? Nun, weil es dort ein Vorschlagsrecht gibt. Und wer hat das Vorschlagsrecht? Das Außenministerium. Wer steht dem Außenministerium vor?
Lass mal überlegen, ganz kurz, war das denn doch auch eine Annalena Baerbock? Namengleichheit, sind die verwandt?
Ja, genau.
Hat sich selbst vorgeschlagen.
Absurd.
Ich kröne mich selbst zum Kaiser, Napoleon. Ja,
so. Oder jetzt aktuell das Gutachten zur gesicherten Rechtsextremität, Extremismus der AfD. Ja. Wer ist gerade der Chef vom Bundesverfassungsschutz?
Gibt's keinen.
Steht drin, NN, nicht nominiert, weil der Herr
Heidewang ist in die Politik gegangen. Heidenei.
Heute habe ich dann gelesen, er hat also jetzt verloren, seinen Wahlkreis.
Geht er zurück?
Und jetzt hat es geheißen, er wäre krank und würde in Frühpension gehen.
Nein.
Erst hat er sich für den Bundestag.
So, also ist ekelhaft. So,
und wer regiert jetzt im Bundesamt?
Die weisungsgebende Behörde, und das ist das Innenministerium.
Und wer ist Chef vom Innenministerium?
Eine Nancy Faeser.
Also das sind so Kurzschlüsse in unserem System, kann man sich nicht überlegen. Und da möchte ich, du hast immer hier so einen schönen Aluhut.
Ja, ich fluche schon.
möchte mal die nächste Theorie hier mal rausgeben. Und zwar, wie sieht's denn aus? Warum wurde die Alternative für Deutschland jetzt so gekennzeichnet? Könnte es sein, dass bekannt war, dass der Herr Merz es nicht zum Kanzler schafft? Weil der erste Wahlgang ging jetzt daneben. Habe ich uns in meinem letzten Video mal so angedacht. Könnte ja so sein. Ich bin aber der Meinung, dass es im zweiten Wahlgang binnen 14 Tagen dann schaffen wird. Müssen wir vorher jetzt noch ein paar Leute überzeugen. Und dann ist die Frage, wie weit hat das die Opposition, also die SPD schon gewusst, dass sie sagt, wenn das jetzt alles daneben geht, dann kommt es zu Neuwahlen und dann darf die Union ja, wenn sie den Herrn Merz vielleicht aufs Altenteil schickt, immerhin wird er dieses Jahr 70, könnte es dann so nicht sein, dass sie dann doch mit der AfD zusammengehen wollten? Und wenn man denen jetzt das Ding anheftet und es einen jahrelangen Prozess braucht, bis das Verfassungsgericht, wo kein AfD-Richter drin sitzt, glaube ich, also jetzt eher nicht schwierig, wie das jetzt dann ausgehen wird, dass dann also tatsächlich eine Koalition unter Union, SPD und Grünen dann passiert und dann diese Koalition mehr auf der linken Seite hängt,
noch mehr
jetzt auf der CDU-Seite hängt. Mhm. Ne? Dass das also ein Plan von langer Hand gewesen sein kann. Diese Pläne müssen ja nicht alle zutreffen. Aber dass jemand so in diese Richtung denkt, kann ich mir schon vorstellen.
Die Möglichkeit besteht, klar, ne? Durchaus.
Und dass man jetzt da ein großes Theater veranstaltet. Und der Herr Merz hat dann schon gesagt, nee, Minderheitenregister macht er nicht. Aber so ganz verlassen tue ich mich. So die eine oder andere Aussage hat sich ja nachher erst nicht richtig herausgestellt.
Ja, manche beschimpfen ihn ja als Wahlbetrüger oder sogar Lügner. Das kann jeder so handhaben, wie er möchte. Fakt ist, viele Versprechen wurden natürlich einkassiert. Und wir werden sehen, das Video wird wahrscheinlich später ausgestrahlt werden, wie sich die Geschichte entwickelt hat. Ich finde es nur auf jeden Fall beachtenswert, wie wichtig eigentlich die geheime Abgabe der Stimme der Parlamentarier, wie wichtig die eigentlich de facto ist. Warum? Weil wir sehen es ja, wenn es eine namentliche Abstimmung ist, dann halten sich eigentlich immer alle an den Fraktionszwang, weil sie Angst haben vor Repressalien. Und jetzt sind anscheinend bei der geheimen Abstimmung zum Bundeskanzler ein paar doch Abweichler, Abtrünnige dabei, vielleicht aus der CDU sogar und aus der SPD, weil sie gesagt haben, ich will den nicht als Kanzler haben oder ich lasse die Koalition platzen.
Ja, bestes Beispiel war immer der Herr Kubicki.
Ja.
Der war so richtig Opposition in der Regierung. Beim Abstimmen
Immer Fraktionszwang.
Fraktionszwang.
Aber ich hab ja viele Freunde, die im Bundestag sitzen, die sagen, du magst dir nicht ausmalen, was passiert, wenn du abweichig abstimmst. Und wir reden jetzt nicht, ich rede von der CDU und ich rede von der FDP, die sitzen beide für die drin, du kriegst da einen richtigen Einlauf. Da musst du antanzen und da wirst du klein gemacht, bist du so klein mit Hut und mit Repressalien. Da werden dir irgendwelche Töpfe gestrichen. Mhm. Das heißt, wo ist da noch die freie Demokratie? Wieso kann ich ein Abgeordneter, der demokratisch legitimiert wurde von seiner Wählerschaft, so abstimmen, wie sein Gewissen es ihm vorschlägt?
Ja.
Und da
also, merkt
man schon, dieser Fraktionszwang und die Listen sind total asozial.
Grundgesetz mal wieder ausgehebelt,
ja, ne?
Weil das heißt, die Parteien wirken mit und nicht die Parteien wirken alleine.
Ja, ja.
Und die Partei hat jetzt auf den Abgeordneten Einfluss, die Partei bestimmt die Regierung und es ist einfach nur noch ein Parteienstaat. Da gibt es das Buch vom Herrn von Arnim, Verfassungsrechtler, System Deutschland oder so ähnlich,
ja,
hieß das. Also sehr, sehr sehenswert. Das habe ich irgendwann 2012, 2013 habe ich das gelesen. Das hat mir also die Augen geöffnet.
Ja.
Und dann habe ich danach gegraben und tatsächlich, es ist, ich möchte sogar noch weitergehen und möchte sagen, wir müssten bei diesen Abstimmungen jetzt, hätte jetzt das Ergebnis nicht lauten sollen, 310 Ja-Stimmen und er hätte 328 gebraucht oder irgendwie sowas.
316.
Oder so, egal. Ja, genau, 630 braucht er 316, ja. Und 310 waren es, sondern das Ergebnis hätte heißen müssen, nicht geschafft.
Durchgefallen.
So, und jetzt weiß keiner, wie viel. Haben da 100 gefehlt, hat da einer gefehlt. So, also das ist es. Die wahre Demokratie kümmert sich jetzt nicht darum, da fehlt noch ein bisschen, erst mal hin lobbyieren und dann schaffen wir das schon. Ne? Oder auch Volksentscheide. Ne? Also heutzutage mit einer anonymen Computertechnik könnte man das machen und dann heißt es ja oder nein.
Ja, perfekt.
Fertig. Ne?
Ja, dann würden einige Abstimmungen anders aussehen, dann wäre es ein anderes Land wahrscheinlich, da bin ich ganz bei dir. Was ist denn die Lösung aus deinem Buch? Also wenn du sagst, Politik
für Wähler.
Für Wähler, also...
Dieses Buch ist hauptsächlich, zeigt es auf, wo es an unserer Gewaltenteilung fehlt und wo die Menschen erkennen, die meisten erkennen ja gar nicht, an welcher Stelle hier die Gewaltenteilung fehlt. Die erkennen gar nicht, wo sie hinter die Fichte geführt werden. Und das schon mal zu erkennen,
ist wichtig,
das ist eine ganz, ganz wichtige Geschichte. Und die eigentliche Lösung daran ist, dass wir uns eine Verfassung geben. Wir haben ja gerade ein Grundgesetz, was von einem parlamentarischen Rat, der aus den Länderparlamenten zusammengestellt wurde und dann von der Besatzungsmacht akzeptiert wurde mit einer Änderung. Da las nämlich der General das durch. Wird kolportiert, ob es nun hundertprozentig wahr ist, weiß ich nicht. Gibt aber Stellen, die man findet auf offiziellen Seiten. Und dann der oberste General gesagt hat, was, der Präsident soll da auf ewig gewählt werden können? Nein, zwei Amtszeiten und fertig. Er hat bloß nicht so weit gelesen, dass unser Bundespräsident durch die Zeit des Nationalsystems oder der Machtergreifung dort so beschnitten wurde bei uns, dass es halt nicht schafft. Ne? Man hätte den Kanzler beschränken müssen. Das wäre es gewesen. Ne? Ist leider in der Ecke daneben gegangen, wie so viele Dinge damals von den Leuten sich nicht haben vorstellen können. Und deshalb wurde das nicht berücksichtigt. Mhm. Aber dass zum Beispiel Minister eine Staatsanwaltschaft anweisen können, das hat man ja damals schon wissen müssen. Was haben da für Leute drüber nachgedacht? Was waren das für Zeiten? Waren das damals noch ehrvolle Zeiten? Ne? Jetzt hat der Herr Buschmann von der FDP als Justizminister, hat bei mir ja mit Digital Services Act und so nun überhaupt kein großes Ding. Der wollte aber etwas haben, was dann nicht mehr kam, dass nämlich sämtliche Weisungen des Ministeriums an die Staatsanwaltschaft schriftlich zu erfolgen haben und dass sie nach 14 Tagen veröffentlicht werden. Mhm. Das wäre mal Transparenz gewesen.
Spannend, ja.
Da hätte man so ein paar Minister mal in die Pfanne hauen können. Ne? Aber gut, ist nicht gekommen und ich glaube, wir haben ja nun keine Partei mehr, die das Wort frei im Namen führt im Bundestag.
Leider, leider. Ja, genau. Also wie können wir denn Deutschland wieder America Great Again, wie können wir Make Germany Great Again eigentlich erreichen?
Also es wird von unten passieren.
Hm.
Es wird von unten passieren, dass Leute so unzufrieden werden, dass es im Prinzip in Anführungszeichen den Aufstand geben wird. Den Deutschen muss zur Revolution tragen, das wird so nicht passieren.
Ja.
Wenn, passiert es aus Ostdeutschland heraus. Da leben noch genügend Leute, die die Hässlichkeit des Sozialismus miterlebt haben. Da sind also die Antikörper gegen den Sozialismus noch stark. Das wird also, wenn, wird es aus dem Osten passieren. Und es wird nicht mehr so lange dauern und das erste Bundesland wird fallen. Und wenn das erste Bundesland fällt, dann fällt der Rundfunkstaatsvertrag.
Was heißt fallen, dass dann die AfD praktisch die Mehrheit hat und die Regierung bildet, ja, und es keinen Weg mehr drumherum gibt, also 50+1?
50+1, dass da kein Weg dran vorbeiführt, dass dann von der AfD die Rundfunkräte bestimmt werden.
Dann ist vorbei, dann kollabiert es.
Ja. Dann kollabiert zumindest mal in diesem Land der öffentlich-rechtliche Rundfunk. Jetzt hat es ja schon mal zwei Versuche gegeben im NDR. Letztlich war jetzt eine Dame, die hat eine Sendung veranstaltet, riesiger Aufstand innerhalb des NDRs.
Julia Roos, ja. Klartext.
Ja. Ja, also da was, ich schaue das nicht, ich kenne die
aber sehr nicht. Aber sehr sehenswert, sie hat einfach mal ein paar Sachen, ein paar Narrative in Frage gestellt, ja, und wurde dermaßen angegangen. Ja. Man fordert sogar ihren Rücktritt oder Auflösung und Stopp der Sendereihe. Ja. Also es ist absurd, dass man nicht mehr bereit ist, in Diskurs zu gehen. Es zeigt schon mal, wie verblendet man ist und wie einseitig die ganze Kommunikation stattfindet.
Und dann war vorher noch ein Herr, der über die Corona-Aufarbeitung mal einen Kommentar im Nach der Tagesschau.
Tagesthemen, ja. Kommentar.
Da, ich kenne das auch nicht, was das ist.
Gab es richtig Stress.
Da hat es auch richtig Stress gegeben. Das heißt, ein paar Leute haben sich schon mal so in Position gebracht, dass wenn der Laden fällt, dass sie vielleicht dann die Neuen werden.
Ja, ja, das wird mal spannend. Das wird spannend. Ich möchte kurz nochmal zurück zu Tesla kommen und zu Elon Musk. Also Elon Musk hat jetzt auch praktisch, oder vielmehr Tesla hat angekündigt, sie möchten das Robotaxi in den USA einführen 2025. Wie siehst du das? Wird es passieren? Werden wir autonom fahrende Autos sehen in Deutschland auch irgendwann mal? Oder wird es bei irgendeiner Bürokratie hier niemals klappen?
Also da habe ich mir auch viele Gedanken seit Jahren drüber gemacht. Ja. Und Zukunftsforscher Lars Thompson aus der Schweiz, der hat darüber schon längere Zeit gesprochen gehabt. Und mittlerweile werden in USA monatlich schon, ich glaube, sechsstellige autonome Fahrten in Stadtgebieten gemacht. In China sind die Zahlen Faktor 10 größer.
Wow.
Jetzt auf dem Shanghai Motor Show oder Autosalon, Automesse in Shanghai, haben also etliche die autonomen Taxis gezeigt. Die sind aber alle limitiert auf ein spezielles Stadtgebiet, auf spezielle Straßen. Und damit muss diese KI nicht so viel können.
Ja.
Und Tesla möchte auf der anderen Seite ein vollkommen autonomes Fahrzeug haben, was überall fährt.
Ja.
Das ist natürlich von der Schwierigkeit
extrem hoch.
Also eine
das sogenannte FSD, Full Service Driving.
Full Self Driving,
so
genau. Das ist also eine Zehnerpotenz schwieriger. Und es gibt die ersten Bilder in den USA, wo sie mit so Full Self Driving natürlich noch jemand als Kontrollfahrer dahinter durch die verschiedensten Städte fahren. Und das klappt also perfekt. Die sind also sehr, sehr weit. Und wenn man die Sache realistisch sich anschaut, dann ist Full Self Driving heute schon sicherer als das Menschenfahren. Es hat Waymo, das ist die Google-Tochter, ist in Los Angeles 1 Million Meilen gefahren und hat genau 2 Unfälle gehabt. Einen vom Fremdverschuldet, sie ist über den Haufen gefahren worden.
Ja.
Und den zweiten sind sie ganz langsam, haben sie einen Bus touchiert. Mhm. So mit 3-4 Kilometer pro Stunde, weil der Bus wohl aussah wie eine Wand oder irgendwie sowas. Ne? So, das war alles. Kein Menschenschaden, kein nichts. Und eigentlich wäre die logische Entscheidung, wir stellen sofort um auf autonomes Fahren, weil es Menschenleben rettet.
Ja.
Aber der ethische Problem ist, wenn jetzt jemand trotzdem zu Schaden kommt, hat es eine Maschine gemacht und nicht ein Mensch.
Wer ist dann verhaftbar, genau?
Genau, so. Und deshalb muss der Computer Faktor 10 oder Faktor 100 besser sein, bevor man ihn akzeptiert.
Ja.
Das ist eine ethische, menschliche Geschichte, vor allem bei uns in Deutschland, wo der Computer immer der Jobkiller ist und ich weiß nicht was alles, immer der Böse. Und deshalb wird es bei uns sehr, sehr spät kommen und es wird erst soweit sein, wenn Volkswagen das kann. Denn das war ja damals bei der ersten Förderung von E-Autos. Ich habe meine ersten Teslas alle ohne Förderung gekauft Und die Förderung kam erst, als Volkswagen, der Herr Winterkorn, sagte, jetzt können wir. Ne? Und dann gab es dann Förderung aus dem großen Topf.
Man wollte natürlich das Geld nicht in die USA schicken oder zu anderen Firmen im Ausland. Das ist natürlich schon verständlich.
Ist dann schon verständlich, aber Subventionen soll man überhaupt nicht machen, weil dann strengen sich die Firmen nicht an.
Ja.
Die müssen ja, die sehen da ja ein Geschäft und dann heißt es immer, ja, wie wollen die das machen? Wie wollen die denn den Wagen versichern und so? Geht ja gar nicht. Wenn der Wagen weniger Unfälle macht als ein von Menschen gesteuerter, wird in der Versicherung billiger. Und die Versicherung wird der Automobilhersteller gleich selbst mit übernehmen und das Geld auch noch mit einsacken, ne? Sodass also die Versicherung dann schwierig wird. Also diese Versicherung von diesen Autos ist überhaupt kein Problem. Weil es ein lukratives Geschäft, weil weniger Unfälle passieren und man kann gleiche Raten zunächst mal verlangen. Also das funktioniert gut.
Weißt du, wie nah Tesla am Level 4 oder 5 ist vom autonomen Fahren?
Also drücken wir mal so, Tesla ist momentan beim Level 2,5.
Ja.
Also wirklich was können sie nicht. Und es hängt auf der einen Seite davon ab, ob sie dann die Regulatorik akzeptieren. Und das wird jetzt wohl zunächst in Texas und in Kalifornien der Fall sein, dass sie sagen, jetzt fahren wir autonom und kommen für die Schäden auf und so. Ne? Und die haben, ich weiß nicht, 12 Milliarden Cash auf der hohen Kante, dass sie also da auch den einen oder anderen schweren Verklagenfall da akzeptieren können. Und das wird jetzt kommen und Tesla kündigt immer, oder Elon Musk kündigt sehr früh an und kommt dann später, so wie die Frau von SpaceX immer sagte, ja, ja, mit Tesla Time, das ist Faktor 2. Das ist also schwierig. Aber es wird jetzt kommen, weil das Fahrzeug ist schon weit genug. Und das Besondere daran ist, dass halt dann auch Fahrzeuge, nicht das Robotaxi, sondern die aktuell auf der Straße das auch können. Dein Auto, was du gekauft hast, das schaltet man dann frei.
Und los geht's.
Und los geht's.
Spannend. Ja. Jetzt gibt es ja oft mal von Kritikern die Angst, dass man vielleicht dann auch per Fernwartung abgeschaltet wird, so wie man dann irgendwie geupgradet wird. Wie siehst du die, dass man dann irgendwie Gefahr läuft, autonom enteignet zu werden?
Ja, das dichtet man ja immer dem Tesla und den E-Autos an.
Ja, ja.
Der größte Fall des Datenlecks stammt aber von Volkswagen, inklusive den Verbrennern. Wir wissen, wo dein Auto steht. Es wurde ein tolles Video vom Chaos Computer Club. Also kann man nur empfehlen. Da sieht man, wer da in Puff gefahren ist und wer hier und da. Also kann man alles sehen. Man sieht die Fahrzeuge vom Verfassungsschutz.
Auch noch, ja.
Ja, wo die also praktisch vor dem Verfassungsschutz parken, wo ihre Jobs sind und dann, wo die hinfahren, wo die wohnen. Sieht man alles, ne? Und also hochinteressante Geschichte. Und das ist jetzt nicht darauf beschränkt, sondern es ist auf alle Autos, weil alle Fahrzeuge, und schon der Herr Winterkorn sagte, die Daten der Autos gehören mir. So von wegen, ich will meine eigenen Daten behalten. Er sagte, nee, die gehören mir, die gehören Volkswagen. Ne? So ist die Vorstellung. Und das ist etwas, auf der einen Seite, man hat so viele Vorteile davon. Tesla hat die Ladestation genau dahin gebaut, wo die Masse der Fahrer die Ladestationen brauchen, weil der guckt und sagt, wo ist es knapp immer und so. Und da baut es genau hin. Es ist also dermaßen riesen Vorteile und auf der anderen Seite so viele Nachteile. Und das Wichtigste dabei ist, wir brauchen Gewaltenteilung, dass da niemand durchgreifen kann. Dass diese Daten wirklich zu sind. Kein Staatstrojaner, kein
Durchsetzungsgesetz,
wo dann einer durchgreifen kann, dass diese Computer uns wirklich helfen können und nicht zur Überwachung eingesetzt werden. Ne? Einfach zu sagen, wir verbieten das grundsätzlich, dann können wir auf die Bäume gehen.
Ja. Jetzt ist ja Tesla nicht nur ein ordinärer Autobauer, sondern es ist eigentlich eine Tech-Company, ja? Also generell, also alles, was er anfasst mit Starlink, Optimus, SpaceX etc. Und die Tesla hat ja auch Energie im Portfolio und so weiter, hat natürlich auch KI im Portfolio. Glaubst du, dass Tesla das wertvollste Unternehmen wird und besitzt du Tesla-Aktien?
Also ich muss ja zugeben, ich habe früher Tesla-Aktien besessen und irgendwann waren die mir zu volatil. Ich habe sie abgestoßen.
Ja.
Dann habe ich vor Jahresfrist oder ein bisschen länger habe ich es nochmal probiert. War immer noch zu volatil. Ich habe diese riesigen Anstiege nicht mitgenommen, gebe ich offen zu, weil sie mir einfach zu volatil waren. Und ich glaube auch, dass sie so volatil bleiben werden. Das glaube ich schon. Und er hat die Chance, wirklich groß zu werden. Es hängt jetzt unglaublich davon ab, was macht China. Und was macht die USA als Ganzes? Wie weit kann die USA überleben? Wie weit verfällt die USA? Und das dürfte auch der Grund sein, warum Elon Musk sich in die ganze Geschichte mit gebunden hat. Nicht, weil er jetzt rechts ist und irgendwie so, sondern er sieht einfach, wenn die USA zusammenbricht, dann kann er sich seinen Marsflug in die Haare schmieren, weil einfach die Infrastruktur und so weiter nicht mehr da ist. Und er schafft das nicht.
Ja.
Und er muss dafür sorgen, dass die USA ein freies Land bleibt und nicht von irgendwelchen Parteien und NGOs überlaufen wird, moderne Technik niedergekämpft wird. Und deshalb macht er das. Ne? Und da werden nun die Menschen über die Medien mental so falsch eingenordet, dass man ihn also jetzt als rechtsextrem framed. Dabei will er nur uns modern machen und uns mehr Wohlstand verschaffen, dass sich jetzt auf dem Land, wo unsere Telekom zu 31% Staatskonzern das Netz nicht verlegen kann, seit 7 Jahren versprechen sie das Glasfaser, nichts
passiert.
Übernächstes Jahr vielleicht. Da stelle ich mir mein Starlink hin und habe mein schnelles Netz. Ne? So, das ist moderne Technik, das funktioniert und Staatskonzern funktioniert halt nicht. Mhm. Und deswegen muss der Staat zurückgedrängt werden.
Ja.
Weil der es einfach nicht kann, ne? Beziehungsweise Dinge macht, die der Mensch nicht will, mit staatlicher Planwirtschaft, mit Kommandowirtschaft und Randbedingungen, die einen in der freien Ausübung seiner wirtschaftlichen Tätigkeit halt begrenzen.
Ne? Ist es auch die Quintessenz von deinem neuen Buch dann? Also, dass man Staat zurückdrängt, weniger Staat, mehr Milleiwagen, mehr Kettensäge?
Ich sagte ja am Anfang, dass es dann Aufstand über vielleicht den Osten kommt, da haben wir dann abgebrochen. Ja. Wir müssen einfach zu mehr Bürgerverantwortung, zu mehr direkter Demokratie kommen. Und das wäre das Wichtige, dass wir uns selber nach Grundgesetz, Paragraph 146, glaube ich, eine eigene Verfassung geben.
Hast du gesagt,
Die dürfen wir haben, weil dieses Grundgesetz ja von der Besatzungsmacht ein Zwischenkonstrukt war. Jetzt sind wir vereint, das ist eine Bedingung. Und freie Wahlen, ja, noch haben wir sie. Können wir uns dann eine Verfassung selber geben? Und die müsste halt die Gewaltentrennung wirklich durchsetzen.
Ja.
Und die müsste direkte Demokratie mit reingeben. Und das letzte Mal, als ich direkte Demokratie von den Parteien gehört habe, war der Herr Laschet, der gesagt hatte in der Wahlveranstaltung gegen den Herrn Scholz, also mit ihm wird es keine direkte Demokratie geben, ganz offen rausgesagt.
Klar.
Und es gibt eine einzige Partei, die hat in ihrem Parteiprogramm, also nicht Wahlprogramm, im Parteiprogramm, auf Punkt 1, erste Seite, die direkte Demokratie stehen.
Welche?
Das ist die AfD. Okay. So, das heißt also, die bösen Rechten, die Extremen, die wollen, dass das Volk was zu sagen hat.
Ja,
so, jetzt wird es aber schwierig. Ne?
Ja,
also,
ist uns echt schwierig.
Ist unsere Demokratie keine Volksabstimmung wert? Also der in der Demokratie ist keine Volksabstimmung wert, aber unsere Demokratie sollte schon eine Volksabstimmung wert sein. Und deshalb brauchen wir Volksabstimmungen, geheime Volksabstimmungen. Und das ist die eigentliche Lösung für die gesamte Misere, in der wir drinstecken. Der Mensch selber weiß am besten, was für ihn passt.
Ja.
Und wir müssen nicht dem Menschen Geld wegnehmen und es irgendwelchen Organisationen geben, die ihm dann sagen, was er zu tun hat.
Ja.
Sondern der Mensch muss das Geld behalten und er muss selber entscheiden, was er damit tut.
Ja, dieser Raubzug mit der Beute Staat muss enden.
Ja.
Und wir sehen ja die Tendenzen weltweit, dass die Menschen das genauso erkennen, dass das Woke vorbei ist, dass dieser Raubritterzug vorbei ist. Wir sehen es in Argentinien, wir sehen es in den Niederlanden, wir sehen es aber auch in den USA. Da bin ich ganz d'accord. Und Raubzug, ja, das ist tatsächlich so gegen die Bürger, gegen den Wohlstand. Zum Thema Geld, wie legst du momentan dein Geld an in Zeiten wie diesen, die ja wirklich unsicher sind, die volatil sind? Also wir haben es ja gesehen, wir hatten politische Börsen, da geht es auf einmal 20% runter, dann hatten wir Bitcoin Allzeithoch, dann geht er auch runter, Gold geht immer weiter nach oben, geht dann aber auch mal $300 runter innerhalb von wenigen Tagen. Also wir erleben gerade tatsächlich turbulente, wilde Märkte. Was macht der Horst mit seiner Kohle?
Ja, ich bin weit diversifiziert. Das halte ich für das absolut Wichtigste.
Ja.
Und zwar sowohl über die Anlageklassen, als auch über Broker, als auch über Länder.
Ja.
So, das heißt, man muss jetzt, weil man so unter Druck kommt, muss man selber jetzt persönliche Bürokratie aufbauen. Also jetzt mit einem Broker ist das Leben schön, mit 5 Brokern ist das Leben schwieriger. Mit einer Anlageklasse
easy. Aber Klumpenrisiko?
3 ETF,
ja.
Easy, aber schwierig. Ne? Mhm. Jetzt sagt man, okay, nimmt man Xetra Gold, alles prima. geht sauber mit hoch und dann liest man genau nach. Xetagold ist eine Schuldverschreibung, Inhaberschuldverschreibung. Und wenn das Unternehmen pleite geht, dann ist das Gold futsch. Sie sagen zwar, es ist hinterlegt, aber es ist futsch. Und dann kann man sich überlegen, ja, man kann sich das Gold ja auch ausliefern lassen. Jetzt lässt man sich das ausliefern. Am besten dann über eine Bank in den Banktresor. Und dann fällt die Bank und dann ist erstmal das Gitter zu und du kommst an deinen Banktresor nicht ran. So, das hat es alle in der Geschichte immer gegeben. In Manching bei uns hat man einen 2000 Jahre alten Goldschatz gefunden, der von den Kelten verbuddelt wurde, weil die Römer kamen. Ne? Hat keiner mehr gefunden. Der Bauer hat dann irgendwann das Ding mit der Furche aufgerissen. Dann kam es dann ins Museum rein, ein tolles Museum. Und dann wurde das Museum ausgeraubt, Goldschatz weg, eingeschmolzen. Wieder ein bisschen was hat man zurückgefunden. Ne? So, also es geht drunter und drüber, auch mit physischem Gold geht es drunter und drüber. Also am Ende ist es nur eine weite Diversifizierung und hoffen, dass dann von der Kohle an irgendeiner Stelle was überbleibt. Ne? Mhm. Jetzt, wenn man sich sieht und sagt, ja, Gold anlegen, ganz toll. Ne? Ja, und wir brauchen wieder einen Goldstandard. Was passiert, wenn du einen Goldstandard hast? Dein Gold verändert sich nicht mehr. Mhm. Dein Gold ist nämlich jetzt Geld, ist fix. So, jetzt hast du Bitcoin und Bitcoin werden jetzt den amerikanischen Staatspapieren vielleicht mit hinterlegt, dass man also niedrig verzinsliche Staatspapiere hat und 50% des Bitcoins, wer da dranhängt, über die Staatsreserve soll 1 Million Bitcoin werden, 200.000 sind es schon, hängt dann mit dran. Und was passiert dann? Nun, Bitcoin wird mit zur Währung und die ganzen Wertsteigerungen beim Bitcoin sind weg. Mhm. So, also das heißt, in dem Moment, wo wir wollen, dass das passiert, nehmen wir uns eines Spekulationsobjektes und eines Wertsteigerungsobjektes und da müssen wir wieder arbeiten.
Mhm. Okay. Ja, gut, du arbeitest ja nicht mehr. Du hast ja einen der größten Whisky-Versandhändler der Welt, würde ich jetzt in der Zwischenzeit sogar sagen. Also Europas auf jeden Fall, aber auch der Welt. Wie ist es denn mit Whisky? Ich habe immer Whisky propagiert als ein gutes Investment. Letzten Jahre ging es immer stetig nach oben. Sehen wir langsam so den Zenit langsam? Ich habe so das Gefühl, es stagniert ein bisschen.
Ja, und zwar die allgemein kommende Rezession in der westlichen Welt, die hat dazu geführt, dass die Gelder in den Taschen nicht mehr ganz so üppig sind und die Preise gehen nicht mehr so ganz in den Himmel. Viel von den Flaschen verschwindet nach Asien, weil dort ist noch die Kohle. Und damit ist unser Markt dann ein bisschen ausgetrocknet, wird ein bisschen schwieriger. Und einige Brennereien, die meinten, oh, jetzt geht's aufwärts, jetzt gründen wir neue Brennereien. Wir haben da mehrere Dutzend neue Brennereien in Irland und in Schottland. Ja. Und davon gehen die ersten jetzt pleite.
Oh, okay.
Weil gibt einfach
da bekannte Namen oder so?
Zu viel Angebot ist da. McMurra in Schweden ist zum Beispiel pleite gegangen.
Mm, okay, ja.
Dann in Schottland habe ich auch zwei, allerdings von den Newcomern, die Namen sind noch nicht so bekannt. Dass also da an der Stelle jetzt wir eigentlich auf einem hübschen Niveau sind. So ähnlich, möchte ich mal sagen, so wie, also Whisky ist erstaunlicherweise ein gehebelter Standard & Poor's.
Mhm, okay.
Weil wenn die Leute an der Börse Geld verdienen, geht's ihnen gut, sie kaufen Whisky.
Genau.
So, jetzt geht's bei der Börse ein Stück weit runter, haben sie nicht mehr so viel Geld, kaufen sie nicht mehr so viel Whisky. Ne? Mhm. Und dieser Whisky ist gut dafür, sein Geld über die Krise zu bringen. Um in der Krise was zu haben, sollte man billigen Wodka kaufen. Mm, ne, den kannst du tauschen gegen Brot oder so. Oder gegen eine Unze Silber.
Okay. Ja, spannend, spannend.
Ja.
Jetzt die finale Frage vielleicht. Wenn die neue Regierung kommt, was wären die ersten drei Punkte, die ein Verkehrsminister oder Kanzler Horst implementieren würde?
Ich dachte schon, was der kommende Verkehrsminister macht, der will uns ein Tempolimit aus Umweltschutzgründen reinwirken.
Meinst du?
Ich kann mir gut vorstellen.
Ja.
Haben sie aber schon seit 25 Jahren in der Planung, haben es noch nie gemacht. Aber jetzt ist unsere Automobilindustrie gebrochen. Jetzt könnte es sein, dass sie sich durchsetzen.
Genau, kurz Zwischenfrage davor. Deutsche Automobilindustrie, guter Punkt. Ich meine, das ist ja das Rückgrat des deutschen Wohlstandes, Made in Germany und so weiter. Glaubst du, die Ära ist vorbei?
Also ich glaube, sie werden erstmal auf hohem Niveau stagnieren.
Mhm.
Und jetzt müssen sie schrumpfen, um ihre Kostenstrukturen, weil die haben ja verschwendet ohne Ende. Ne? Also müssen schrumpfen, um ihre Kostenstruktur wieder auf Vordermann zu bringen. Und wenn man dann fern im Ausland ist, dann sieht man, da fahren die Mercedes und die BMWs, das ist upper class. Aber die Millionen Fahrzeuge, die jetzt, sagen wir mal, BMW 1er, 2er, 3er, da fehlt es dann ganz gewaltig, dass dann die X3, X5 und E-Klasse, ja. S-Klasse im Ausland verkauft wird, selbstverständlich. Aber die untere Million an Fahrzeugen von den Herstellern, da wird es dann schwierig. Ne? Mhm. Also da kommt noch wild was auf uns zu.
Also Autoaktien hast du nicht im Portfolio?
Habe ich schon seit 2016 nicht mehr. 2015 kam der Dieselskandal, habe ich gesagt, nichts.
Raus, okay. Ja, raus. War ein guter Call, ja. Gut, aber sie machen immer noch Gewinne, aber natürlich krasse Gewinneinbrüche, über 40% bei Volkswagen als auch bei Mercedes. Aber was waren die ersten drei Maßnahmen, die du als Kanzler implementieren würdest?
Also ich würde, wo du jetzt fragtest, als Verkehrsminister zum Beispiel, würde ich die gesamten Regularien für Baustelleneinrichtungen, für Baustellendauer und Zeiten, Ausschreibeverfahren und so, würde ich massiv zusammenstreichen, damit wirklich was geht.
Ja.
Ne? Und dass unsere Infrastruktur im Land wiederkommt. Dann würde ich der Bundesbahn, der Deutschen Bahn, würde ich also die Mittel massiv streichen und sagen, Geld gibt's erst, wenn ihr pünktlich werdet.
Ja.
So, also es kann nicht sein, vor 10 Jahren ungefähr, haben die sich 100% Bonus ausgegeben, ja, wenn sie 83% Pünktlichkeit hatten. Und jetzt geben sie 100% Bonus bei 70 oder sowas. Ja. Ne? Also
Katastrophe.
So, und jetzt haben sie dann gesagt, ja, jetzt kommt die gesamte Führungsspitze der Bahn soll raus. Und was macht der Finanzvorstand von der Deutschen Bahn? Der soll im Kanzleramt einen hohen Job bekommen.
Ah.
Und die Ministerien
auch da wieder
kontrollieren.
Drehtür.
Ja, auch da wieder die Drehtür.
Katastrophe. Politik für Wähler.
Ja, genau. Katastrophe. So, und dann muss man natürlich die Staatsinvestitionen runtertreiben, nicht rauf. Der Staat ist ein Faktor 2 bis 3 schlechter. Wir wissen immer, alle Bauvorhaben werden teurer, nachher doppelt und dreifach so teuer. Mhm. Also weg damit. Das heißt, der Staat muss zurück und die Privatwirtschaft, hier muss man Luft geben. Dann müssen wir die Energie billiger machen. Das ist der allerwichtigste Punkt. Energie muss billig sein, weil deswegen verschwindet unsere Fertigungsindustrie. Das Rückgrat unseres Landes kommt mit den Energiekosten nicht mehr zurecht. Und auch wenn man dann so sieht, so Photovoltaik auf dem Dach, ganz tolle Sache haben wir auch. Wenn man größer ist als 100 Kilowatt Peak, muss man das ausschreiben. Das heißt, man muss einen Strom an irgendein Stromunternehmen verkaufen und von dem wieder zurückkaufen. Das heißt, wenn ich meine Schicht fahre, habe Drehbänke, Fertigungszentren laufen, Roboter laufen, die viel Strom brauchen und ich fahre eine Schicht von 8 bis 16 Uhr, dann muss ich den Strom verkaufen und wieder teuer ankaufen, damit ich den betreiben kann. Ich möchte ihn doch selber vom Dach runter. Und da liegt der große, der wird abgezweigt an andere Firmen, ne? An diese Klientel. Das muss man auch ändern. Dann auf keinen Fall Subventionen fürs E-Auto. Mhm. Wenn der Strom runtergeht, kommen die E-Autos von ganz alleine im Preis durchgesetzt. Ne? Mal Verbot von Verbrennern. Völliger Unsinn. Das Einzige, was man haben muss, sind entsprechende Verschmutzungsgrenzwerte. Ne? Und dann aber überall gleich, nicht in Griechenland, die Messstelle auf dem 5. Stock und unten ist die Straße und bei uns direkt
daneben. In Stuttgart,
ja, da steht jetzt von Mann stehen die Filter, haben sie in München jetzt auch aufgestellt. Ne?
Okay,
Oder in München haben sie jetzt am Mittleren Ring 30 gemacht. Ein Verkehrsstau ohne Ende. Mhm. Und die Leute, was machen sie, fahren im zweiten Gang. Also leise ist es auch nicht geworden, weniger Sprit brauchen sie auch nicht, weniger Verschmutzung haben sie auch nicht. Sie haben halt nur das Ding verhindert, ne? Weil du kannst jetzt nicht mit 30 fährst du nicht mehr im 4. Gang oder so. Das schaffen die Autos nicht mehr, ne?
Ja.
Also geht die Drehzahl hoch. Also es ist so eine verrückte Welt und die haben keine Ahnung und davon reichlich.
Ja, das haben wir. Zu guter Letzt, was ist denn deine Rezeptur, um dem Wahnsinn nicht zu verfallen? Also was würdest du den Leuten empfehlen, mitgeben, damit sie positiv denken, damit wir diese verrückte Zeit, diese Krise tatsächlich auch mental und monetär überwinden können?
Das ist eine rhetorische Frage, weil du weißt es schon.
Ja.
Habe ich ja den Vortrag bei dir gehalten. Das Wichtigste, und der Vortrag wird dann irgendwann in den nächsten Monaten
irgendwann
mal online gehen. Ne?
Genau.
Das Wichtigste ist, man muss sich von diesen lancierten Nachrichten, Meldungen, von den ganzen Medien muss man sich trennen. Also man darf kein lineares Fernsehen mehr schauen, man darf die Nachrichtensendungen nicht mehr schauen, man darf aber auch jetzt diese ganzen sogenannten Qualitätsmedien oder selbsternannten Qualitätsmedien, das ist der schönste Ausspruch, die müssen, darf man nicht in sein Gehirn lassen, weil die einem Angst machen, die einen beeinflussen, die einen runterziehen, die einen in ein Gefängnis stecken, sondern man muss selber das Denken anfangen, man muss sich breit informieren, alternative Kanäle. Und da kriegt man schon die positiven und negativen Dinge. Man braucht nicht die Systemkanäle sich anschauen, die einen da gefangen halten wollen, die im Prinzip weiter und schlimmer in diese Richtung gehen, sondern sich die alternativen Kanäle, dein Kanal, mein Kanal, viele andere Kanäle anschauen und dann setzt sich das alles schon. Und diese kleinen Bröckchen, so hier 90 Sekunden Nachrichten, da 2 Minuten Nachrichten, hier dies, da das, das behält man nicht im Gedächtnis. So ein Gespräch, wie wir es haben, jetzt 45 Minuten.
Über eine Stunde.
Irgendwo über eine Stunde. Das bleibt im Gedächtnis, da bleibt etwas übrig. Und dann braucht man das andere gar nicht mehr anzuschauen, weil es reicht.
Ne? Ja. Man kann ja in diesen Sendungen, auch so wie wir es handhaben, tatsächlich in die Tiefe gehen. Weißt du, du kannst ausholen. Du musst jetzt nicht in der Talkshow wie bei Illner Maischberger in 2 Minuten Fenstern versuchen, all deine Punkte zu bringen und dann wirst du unterbrochen.
Ja, du warst ja genug drin. Ja,
ich war genug drin. Also du hast nur so Gesprächsfetzen und hast dann vielleicht einen Redeanteil von irgendwie 1-2 Minuten und so kann man ja keinen Punkt machen, so kann man auch nicht in den Diskurs gehen oder Leute überzeugen. Da geht es dann nur eigentlich um Emotionen und deswegen ist das mir natürlich 1000-mal lieber. Ich hoffe euch natürlich auch. Lasst es bitte uns mal wissen. Und natürlich, ihr müsst auf jeden Fall Horst seinen Kanal genauso abonnieren wie mein. Ich werde es unten natürlich auch alles verlinken, genauso wie dein neues Buch Politik für Wähler. Das wäre ja mal was. Weil ich glaube tatsächlich, hätten wir tatsächlich Politik für das Land, für die Menschen, für den Wähler, dann wären wir nicht in der Misere, in der wir sind. Wir würden nicht über irgendwelche Parteien am Rand reden müssen. Wir müssten nicht irgendwie die Meinung verbieten oder die Menschen in Angst und Schach halten mit Brot und Spiele und mit Repressalien, sondern wir könnten einfach den Markt wirken lassen, den Wähler ermächtigen und dann hätten wir einfach eine bessere Demokratie, ein besseres Land und mehr Wohlstand.
Genau.
Tatsächlich. Ja. Dahingehend, Horst, 1000 Dank wieder für deine Einsichten und für dein Wissen und es war mir ein großes Vergnügen. Ich hoffe, euch natürlich auch.
Danke fürs Dasein. Danke an die Zuschauer.
Jederzeit.